NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Aus meiner Sicht als Katholik erfüllt mich das mit Stolz, dass der Papst zu dieser Art des Verhaltens in der internationalen Politik ein klares Nein sagt. Mit Blick auf die deutsche Bundesregierung hätte ich mir auch eine solche klare Haltung gewünscht.
Ja, es geht um die völlige Gleichberechtigung von Frauen, und zwar in pastoraler Leitung und im Priesteramt. Das entspricht der Würde und sicher auch dem biblischen Befund, den es gibt. Aber wenn man in die Bibel schaut, ist es ziemlich eindeutig, dass Jesus mit Frauen anders umgegangen ist als heute die Kirche. Ja, die Frauen müssen bei ihrem Widerstand bleiben.
Ich glaube, wir leisten damit eben auch einen Beitrag in der Frage Debattenfähigkeit politisch innerhalb der Gesellschaft. Wir haben ja oft so getrennte Diskussionen, die einen Milieus reden, nicht mit den anderen. Es erfordert natürlich immer wieder ein Ringen und im Gespräch bleiben miteinander. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, eben auch nicht eine Seite dann moralisch zu verurteilen, sondern eben auch Verständnis zu suchen. Es ist ein Ringen, es ist nicht leicht.
Stimmen waren das kurz vor dem Start des Katholikentags in Würzburg. Am Mittwoch beginnt ja am Main das hierzulande größte Christentreffen in diesem Jahr. Und die Veranstalter des Deutschen Katholikentags rechnen mit Zehntausenden Gläubigen, die in Gottesdiensten, Workshops, Podiumsdiskussionen das Motto des Treffens mit Sinn und Leben füllen wollen. Hab Mut, steh auf. Aber wofür aufstehen, wie und mit wem? Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier in Würzburg schauen wir deshalb auf den Zustand der katholischen Kirche mit Beiträgen aus dem gesamten Bundesgebiet von Kolleginnen und Kollegen der ARD-Religionsredaktionen. Mein Name ist Florian Breitmeier. Hallo und herzlich willkommen. Die Themen Frieden, Krieg, Sicherheit und internationale Krisen werden den Katholikentag in Würzburg prägen. Keine Überraschung angesichts der aktuellen Weltlage. Aber wie sieht eigentlich die Position der katholischen Kirche zum Thema Frieden aus? Einfache und einheitliche Antworten gibt es da nicht, wie Michael Hollenbach berichtet.
Der Frieden ist ein Leitmotiv für Papst Leo XIV. Die Kritik des US-Präsidenten Donald Trump am Oberhaupt der katholischen Kirche und Leos Haltung gegen Gewalt und Zerstörung hat auch Christian Nikolaus Braun aufmerksam verfolgt. Er ist Direktor des Katholischen Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg. Für ihn ist mit Blick auf den Iran-Krieg klar,
dass dieser Krieg sowohl völkerrechtswidrig als auch nicht mit der katholischen Lehre zu vereinbaren ist.
Eine Lehre, so Braun, die auf einen gerechten Frieden zielt und militärische Gewalt nur als Ultima Ratio im Verteidigungsfall akzeptiert.
Aus meiner Sicht als Katholik erfüllt mich das mit Stolz, dass der Papst zu dieser Art des Verhaltens in der internationalen Politik ein klares Nein sagt. Mit Blick auf die deutsche Bundesregierung hätte ich mir auch eine solche klare Haltung gewünscht.
Christian Nikolaus Braun ist aber keineswegs ein entschiedener Pazifist. Er begrüßt die sogenannte Zeitenwende und sieht bei der Bundeswehr einen massiven Nachholbedarf in fast allen Bereichen.
Aus katholischer Sicht, und das haben auch die Bischöfe klargemacht, dass die Aufrüstung leider erfolgen muss, um die Sicherheit und Freiheit Deutschlands sicherzustellen.
Eine Position, die viele in der katholischen Kirche teilen dürften. Allerdings gibt es auch zahlreiche Gläubige, die ganz anderer Meinung sind. So wie Birgit Wehner, die Bundesvorsitzende der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi.
Wir lehnen die Rüstungsausgaben ab. Wer hochgerüstet ist, der wird vielleicht die Möglichkeiten diplomatischer Lösungen nicht energisch genug suchen.
Ein anderer Dissens, die allgemeine Wehrpflicht. Während der Hamburger Militärethiker Christian Nikolaus Braun zukünftig auf eine allgemeine Wehrpflicht setzt, vertritt Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, eine andere Position. Sie betont, dass die Verteidigungsfähigkeit und die Krisenresilienz einer Gesellschaft zusammen gesehen werden müssten.
Und deshalb sind wir nach wie vor für eine Freiwilligkeit, quasi Vorrang eines Freiwilligendienstes, und sind schon für eine Modernisierung des Wehrdienstes, aber wollen weiterhin kritisch begleiten diese einseitige, nur Orientierung an dem Rüstungsetat.
Irme Stetter-Karp ist bewusst, dass friedensethische und militärpolitische Positionen auch innerhalb der katholischen Kirche zum Teil weit auseinanderliegen. Das wird sich auch in den Debatten auf dem Katholikentag in Würzburg widerspiegeln.
Ich glaube, wir leisten damit eben auch einen Beitrag in der Frage Debattenfähigkeit politisch innerhalb der Gesellschaft. Wir haben ja oft so getrennte Diskussionen, die einen Milieus reden, nicht mit den anderen. Es erfordert natürlich immer wieder ein Ringen und im Gespräch bleiben miteinander. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, eben auch nicht eine Seite dann moralisch zu verurteilen, sondern eben auch Verständnis zu suchen. Es ist ein Ringen, es ist nicht leicht.
Doch dieses Ringen erfordert Mut zum Diskurs, sagt Cesare Zucconi, Generalsekretär der römischen Gemeinschaft San Egidio, einer katholischen Bewegung, die sich weltweit für den Frieden einsetzt. Auf einer Veranstaltung zum Thema Frieden in der Katholischen Akademie in Hamburg erklärte Cesare Zucconi:
Ich bin sehr überzeugt, jeder kann was tun. Wir sind nicht gezwungen, so einfach Zuschauer zu sein, sondern wir können auch Protagonisten sein. Wir können Änderungen bewirken. Ich glaube, auch die Kirchen haben hier eine Rolle zu spielen und auch müssen mehr Mut fassen.
Katholische Positionen zu Krieg und Frieden. Michael Hollenbach berichtete. Nach der Veröffentlichung der großen Missbrauchsstudie für die katholische Kirche im Herbst 2018, den beschämenden Ergebnissen und den darauf folgenden wütenden Reaktionen von zahlreichen Gläubigen, hob die Deutsche Bischofskonferenz auf ihrer Frühjahrsvollversammlung im emsländischen Lingen den synodalen Weg gewissermaßen aus der Taufe. Gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken entstand so ein beispielgebender und zugleich auch umstrittener Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche hierzulande. Themen waren seit 2020 die Sexualmoral, die Machtfrage in der Kirche, die Zukunft des Priesteramtes und damit auch mehr Verantwortung und liturgische Sichtbarkeit von Frauen in der Kirche. Beim Katholikentag in Würzburg soll auch eine Bilanz des synodalen Weges gezogen werden, der, wenn auch in veränderter Form, weitergehen soll. Claudia Barthe berichtet.
6 Jahre, 5 Vollversammlungen und ein mühsames Ringen um Reformen. Der synodale Weg, das große Reformprojekt der katholischen Kirche in Deutschland, hat Anfang des Jahres Bilanz gezogen. Es gab viel Ernüchterung und Kritik. Doch allein die Tatsache, dass sich Bischöfe und Laien zusammengesetzt und gemeinsam beraten haben, wie es mit der katholischen Kirche weitergeht, hat aus Sicht der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, schon etwas Grundlegendes bewirkt.
Ich denke, wir haben eine Stärke entfaltet im Sinne eines Kulturwandels. Gar nicht so einfach in Organisationen, dauert meistens sehr lange. Aber wir haben eine andere Art des Sprechens zwischen Bischöfen und Laien. Das halte ich nicht für banal.
Dieser gemeinsame Dialog soll fortgesetzt werden. In einem neuen, kleineren Gremium, der sogenannten Synodalkonferenz. Die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken haben schon zugestimmt. Jetzt muss der Vatikan die Satzung noch genehmigen. Die Zuversicht ist groß, dass die Synodalkonferenz wie geplant im November ihre Arbeit aufnehmen kann. Denn die Satzung entstand in enger Abstimmung mit dem Vatikan, erklärte Anfang des Jahres Georg Betzing, der damalige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz.
Die Synodalkonferenz ist ein großer Wurf. Wir wollen diese Art der Beratung, diese Art der Transparenz, diese Art von Rechenschaft auf Dauer stellen und haben die große Zuversicht, dass wir das zusammen mit Rom auch machen können.
Wichtig ist dem Vatikan vor allem, dass dieses neue Gremium den Bischöfen keine Vorschriften machen kann. Die bischöfliche Entscheidungshoheit muss garantiert sein. Das bedeutet aber auch, dass sämtliche Beschlüsse der Synodalkonferenz nicht bindend sind. Die Bischöfe entscheiden selbst, was sie umsetzen und was nicht. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf beispielsweise gehört zu den Reformern und hat in seinem Bistum schon einiges in Angriff genommen. So gibt es beispielsweise inzwischen 2 Beauftragte für queersensible Fragen, Segnungsfeiern für homosexuelle Paare, eine Frauenkommission und erstmals hat eine Frau in der Bistumsleitung Verantwortung auf höchster Ebene. Doch nicht alle deutschen Bischöfe sind so konsequent.
Ich würde sagen, auf Dauer kann auf Deutschland-Ebene Synodalität nicht funktionieren, wenn nicht alle Bischöfe und alle Diözesen auch mitmachen.
Während die meisten der 27 Ortsbischöfe grundsätzlich hinter dem synodalen Weg stehen, lehnt ihn eine kleine Gruppe weitestgehend ab oder verweigert sich. Kardinal Rainer Maria Wölki aus dem Erzbistum Köln ist darunter, aber auch der Bischof aus Regensburg und Stefan Oster aus Passau.
Dass man da gewissermaßen die Lehrmeinung verändern will, da habe ich den Eindruck, das führt deutlich zu weit.
Kritisch sieht diese sehr konservative Fraktion beispielsweise Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare oder wiederverheiratete Geschiedene. Denn es besteht ihrer Meinung nach die Gefahr, dass solche Segensfeiern an Eheschließungen erinnern könnten. Und nach katholischer Lehre ist das Sakrament der Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich. Bestätigt fühlen sie sich dabei durch eine Aussage von Papst Leo XIV. Auf dem Rückflug von seiner Afrika-Reise. Angesprochen auf das Thema Segnungsfeiern, sagte er:
Der Heilige Stuhl hat deutlich gemacht, dass wir mit der formalisierten Segnung von Paaren nicht einverstanden sind. In diesem Fall von homosexuellen Paaren, wonach sie gefragt haben, oder von Paaren in irregulären Situationen.
In 13 deutschen Bistümern will man solche Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare und wiederverheiratete Geschiedene. Dabei berufen sie sich auf einen Text, den Papst Franziskus Ende 2023 veröffentlicht hatte. Der sieht den Segen für solche Paare vor. Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Katholiken hatten daraufhin eine Handreichung entwickelt, die beschreibt, wie diese Segensfeiern aussehen könnten. Nach Auffassung der Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irmestetter Karp, sei dadurch eine Verwechslung mit dem Ehesakrament ausgeschlossen. Trotzdem geht auch das dem Vatikan zu weit, wie er kürzlich noch einmal betont hat. Der Vatikan und die deutschen Bischöfe müssen also noch einmal das Gespräch miteinander suchen.
Ein Beitrag von Claudia Barth. Das Thema Gleichberechtigung und Partizipation wird auch beim Würzburger Katholikentag zahlreiche Podiumsdiskussionen, Vorträge, Workshops und Lesungen prägen. Nach katholischer Lehre besitzen zwar Frauen und Männer vor Gott die gleiche Würde, von echter Gleichberechtigung kann gleichwohl nicht die Rede sein. Denn in der römisch-katholischen Kirche ist die Weihe nach wie vor eine Frage des Geschlechts. Männer können Diakone, Priester, Bischöfe werden, Frauen nicht. Davon will der Vatikan bislang nicht abrücken, weshalb der Widerstand von zahlreichen Frauen dagegen seit Jahren wächst. In den großen katholischen Frauenverbänden hierzulande und auch in der vergleichsweise jungen Reformbewegung Maria 2.0. Brigitte Jünger hat im Erzbistum Köln Frauen getroffen, die nicht mehr schweigen und was bewegen wollen.
Das Wort Gottes kann man auch tanzen. Diese Form der Spiritualität haben die Frauen, die sich bei Maria 2.0 in der Kirche St. Agnes engagieren, für ihr Montagsgebet im April gewählt. Seit mittlerweile 7 Jahren trifft sich die Gruppe einmal im Monat, ist offen für alle, die mitmachen wollen und hat jedes Mal ein anderes Thema. Deshalb sind Andrea Lasker und Bernadette Rüggeberg dabei.
Es ist für mich irgendwann unerträglich gewesen, dass wir außer einer dienenden Rolle keine Rolle fanden, die uns angemessen war und ist. Und durch die Gruppe sind wir auf Ideen gekommen, die sicherlich alleine nicht möglich gewesen wären. Also unter anderem dieses Montagsgebet, was wir wirklich treu einmal im Monat stattfinden lassen, auf sehr kreative Art und Weise.
Ich finde, wir sind eine tolle Gemeinschaft. Hier ist unheimlich viel Power, hier ist unheimlich viel Glaube, hier ist unheimlich viel Spiritualität, Energie. Hier ist alles, was man braucht, wenn man an Gott glaubt.
Das können Frauen heute in der katholischen Kirche leben und fühlen sich trotzdem ignoriert. Das geweihte Personal der Gemeinde interessiert sich nämlich überhaupt nicht für das Montagsgebet.
Es kommt nie einer von der Amtskirche. Das geht ja nicht. Das ist unter ihrer Würde. Das finde ich einfach unsäglich.
Man stellt Frauen damit zufrieden, dass man ihnen sagt, komm, ich gebe dir ein bisschen Zückerchen und jetzt sei auch ruhig.
Sagt Marianne Arndt, Pastoralreferentin in Köln-Pfingst und eine der Gründerinnen von Maria 2.0. Denn auch wenn Frauen mittlerweile Leitungsämter in der Kirche übernehmen und Laien predigen dürfen, ist die Einschränkung doch immer mit dabei. Predigen ist nur abseits der sonntäglichen Eucharistiefeier erlaubt. Marianne Arndt tut es trotzdem.
Ich erlebe, dass ich am Anfang sehr belächelt, sogar ein bisschen verhöhnt wurde, so habe ich es erlebt. Ach, da kommt wieder die Frau Bischöfin. Das sollte witzig sein, aber das hat auch einer anderen Seite. Also ich höre heute mehr Wertschätzung und auch mehr Selbstverständnis. Ach, schön, dass du da bist.
Grenzen zu überschreiten kann auf Dauer mehr bewirken als Streik und Protest gegen Verbote. Marianne Arndt führt als Beispiel den Wandel in der Messdienerkultur an. Da haben Mädchen auch jahrelang schon Dienst am Altar getan, bevor der Vatikan sie akzeptierte. Deshalb werden Frauen weiter aktiven Widerstand leisten, sagt auch Rotraud Röver-Barth, bis vor kurzem im Vorstandsteam des katholischen Deutschen Frauenbundes. Ja, es geht um die völlige Gleichberechtigung von Frauen, und zwar in pastoraler Leitung und im Priesteramt. Das entspricht der Würde und sicher auch dem biblischen Befund, den es gibt. Aber wenn man in die Bibel schaut, ist es ziemlich eindeutig, dass Jesus mit Frauen anders umgegangen ist als heute die Kirche. Ja, die Frauen müssen bei ihrem Widerstand bleiben.
Macht einfach, was eure Berufung ist. Wenn du deine Berufung spürst, dann tu es. Tu es, weil es im Sinne der Geisteskraft Gottes ist.
Unerhört engagiert. Die katholische Kirche und die Frauen. Ein Beitrag von Brigitte Jünger. Katholikentage waren seit jeher selbstbewusste Laientreffen, die nicht nur der religiösen Selbstvergewisserung dienten. Politik und gesellschaftliches Engagement spielten und spielen nach wie vor eine große Rolle. Und dies in einer Zeit, die eben auch durch Polarisierung und Konfrontationen geprägt ist. Das Jahr 2026 ist auch ein besonderes Wahljahr. Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt, 2 Wochen zuvor wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Die Kirchen schauen dann besonders genau hin. Und damit auch Gerhard Feige, der seit mehr als 20 Jahren Bischof von Magdeburg ist. Die katholische Kirche ist in dem Bundesland eine Minderheit. Etwas mehr als 3% der Bevölkerung zählen zum Bistum Magdeburg. Bischof Feige geht es im Wahlkampf nicht um Parteipolitik. Politisch in die Offensive geht er dennoch, wie Ulrich Wittstock berichtet.
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer
Landtag Magdeburg, Räume der Landespressekonferenz. Es ist selten, dass ein katholischer Bischof das politische Podium des Landtags nutzt, um sich zu äußern. Es geht um die Vorstellung der Initiative Bewusst wählen, getragen von den katholischen Gemeinden und Verbänden des Bistums. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige wurde 1951 in Halle an der Saale geboren. Einen Teil seines Priesterlebens verbrachte er unter den Bedingungen einer kirchenfeindlichen Staatsführung in der DDR. Auch deshalb sieht er sich in der Pflicht, politisch Stellung zu beziehen. Den Aufstieg der AfD, besonders in den ostdeutschen Bundesländern, verfolgt er von Anfang an kritisch.
Nach 1989-90 war ich sehr dankbar und froh, in einer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft zu leben. Es gab und gibt genügend Probleme auch in einer solchen Gesellschaft. Der Wind weht auch den Kirchen durchaus ein starker Wind manchmal entgegen. Aber so massiv hätte ich es nicht erwartet, dass eine solche Kirchenfeindlichkeit, wie sie jedenfalls von der Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt propagiert wird, dass das wieder auf uns zukommt.
Unwidersprochen bleiben seine Äußerungen nicht. Die AfD in Sachsen-Anhalt spricht mit Blick auf die evangelischen und katholischen Gemeinden von sogenannten Kirchensteuerkirchen. Die würden statt das Evangelium zu verkünden lieber die aktuelle Regierungspolitik verteidigen, also von der Kanzel falsch predigen, so lautet der Vorwurf. Im Kern der Debatte geht es natürlich um die Flüchtlingspolitik. Seit der Wende ist die Caritas für Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt ein wichtiger Anlaufpunkt. Aber auch für das gesamte Bistum ist das Thema Zuwanderung ein zentrales Thema, so Bischof Feige.
Wenn die Nationen wieder propagiert werden, Mauern errichtet werden, auf Abgrenzung oder Selektion gesetzt wird, das widerspricht völlig unserem christlichen Menschenbild. Und da können wir nicht schweigen, sondern müssen uns durchaus zu Wort melden.
Die AfD hat inzwischen angekündigt, im Falle einer Regierungsübernahme die sogenannten Staatsleistungen an die Kirchen entweder einzustellen oder doch erheblich kürzen zu wollen. Die Kirchen seien nicht mehr förderungswürdig, so die Begründung. Die zugrunde liegenden Verträge sind Entschädigungen für großflächige Enteignungen der Kirchen vor 200 Jahren. Eine Ablösung der Leistungen wird politisch schon lange diskutiert. Jetzt also will die AfD diese Zahlungen einstellen. Das betreffe etwa 20% des Haushalts im Bistum Magdeburg.
Das wäre für uns schon eine sehr große Belastung. Wir sind sowieso schon seit Jahren in einem Haushaltssicherungsprozess und dessen Umsetzung, weil insgesamt die Finanzen ja zurückgehen. Aber es ist weniger die Institution als die Menschen, die davon getroffen werden, weil wir dann bestimmte Dinge nicht mehr tun können.
Eine Willfährigkeit der Kirchen gegenüber Forderungen der AfD lasse sich so aber nicht erzwingen, so Bischof Feige. Aber wenn die AfD rund 40% der Stimmen in Sachsen-Anhalt bekommt, dann dürfte wohl auch so manche Katholikin und so mancher Katholik sein Kreuz bei der Partei machen, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird. Doch ein Thema ist das in den Gemeinden eher weniger. Das bestätigt Bischof Feige. Dass er nach politischen Äußerungen mit E-Mails oft zweifelhafter Herkunft belästigt wird, gehört inzwischen zu seinem Dienstalltag. Doch es gibt eine Entwicklung, die ihm deutlich mehr Sorge bereitet.
Es gibt eben auch die Erfahrung, das habe ich gehört, von Familien, Verwandtschaften, auch von Freundschaften, dass die an dieser Frage auch auseinandergehen können. Und darum spricht man nicht mehr drüber, um also die Familie und die Freundschaft nicht zu gefährden. Und das ist ein großes Problem, weil man ja miteinander auch Argumente austauschen könnte und müsste, um zu einer klareren Sicht zu kommen.
Auch deshalb soll die katholische Wahlalternative eine Debatte über die Gemeindegrenzen hinaus anstiften. Die Kernbotschaften lauten Nächstenliebe, Dialog, Menschenwürde, Solidarität. Noch sind 4 Monate Zeit bis zum Wahltermin. Prognosen zum Wahlausgang wagt derzeit niemand.
Ulrich Wittstock berichtete aus Magdeburg. Der Katholikentag in Würzburg möchte auch eine Zukunftswerkstatt für neue kirchliche Angebote sein. Achtsamkeit, Spiritualität, Meditationen boomen als Themen seit Jahren. In einer Zeit, da klassische Gottesdienstangebote vielerorts an Attraktivität verlieren, geht die Kirche auch neue Wege. Zum Beispiel in der deutschen Bankenmetropole am Main. Klaus Hofmeister war dabei, als eine olympische Disziplin Einzug in eine Kirche hielt.
Die Heiligkreuzkirche in Frankfurt. Einmal im Monat steht Meditation und Bogenschießen auf dem Programm. 16 Menschen sind gekommen. Es gibt ein freudiges Wiedersehen. Auch neue Gesichter sind dabei.
Naja, es ist Freitagabend, es war eine lange Woche und jetzt ist Stille und Sammlung und ganz Dasein.
Die Stühle sind weggeräumt. In der Mitte des Kirchenraumes sind Meditationshocker im Viereck angeordnet und im hinteren Teil der Kirche ist die eigentliche Schussbahn aufgebaut. Bogen und Pfeile sind sorgfältig auf dem Boden ausgelegt. Vor einem grünen Auffangnetz unter der Empore steht die Zielscheibe. Alexander ist Psychotherapeut und er schätzt das Angebot.
Achtsam zu sein, auf den Moment fokussiert zu sein. Kein Vorher, kein Nachher, jetzt. Und das macht frei.
Der Abend beginnt mit einer 20-minütigen Stille-Meditation. Anschließend gibt Schwester Christina Wolf vom Fachzentrum Spiritualität im Bistum Limburg eine kurze Einführung.
Sich nochmal vergewissert, dass ich gut stehe, geht mein Blick zur Scheibe. Ich kann mit dem Einatmen quasi das Ziel zu mir heranholen und mit dem Ausatmen kann ich den Bogen spannen und auch loslassen. Und habt Freude beim Schießen.
Christiane und die anderen treten nach und nach jeweils zu zweit vor. In einem ruhigen rituellen Ablauf verbeugen sie sich vor der Scheibe, legen den Pfeil auf und schießen.
Dieser Akt des Loslassens, zu vertrauen, das ist für mich zutiefst spirituell. Mich in Gott quasi auch hineinfallen lassen. In das Ziel, was für mich auch Gott ist.
Petra hat nach einer Krankheit und nach Burnout den Wert der Stille und des Bogenschießens entdeckt.
Dass man mit Stille viel erreichen kann, auch so seinen Kopf klar kriegt, das tut mir gesundheitlich total gut. Ich bin Atheist, aber spirituell. Und natürlich diese Räumlichkeiten hier, die Kirche und die absolute Stille, die geben natürlich auch noch ihren Beitrag dazu.
Freiräume schaffen, um sich selbst zu entdecken. Dafür will Schwester Christina Wolf mit solchen und ähnlichen Angeboten die Kirche öffnen.
Ja, das haben wir hier in dieser Kirche sehr viel erlebt. Einfach auch, dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, boah, hier kann ich sein, wie ich bin. Hier muss ich nicht dieser oder jener Vorschrift folgen. Hier sagt mir keiner, was ich glauben soll, sondern hier darf ich es selbst entdecken.
Bogenschießen und Meditation in der Stille mögen eine Schule der Achtsamkeit sein. Aber was hat das Ganze mit dem Glauben zu tun?
Wenn Gott dem Mose seinen Namen sagt am brennenden Dornbusch, sagt er, ich bin der, ich bin, oder ich bin der, ich bin da. Also wenn ich selber in der Gegenwart gegenwärtig bin, dann bin ich gleichzeitig nach meiner Überzeugung auch in der Gegenwart Gottes. Das ist für mich so die Verbindung.
Schwester Christina Wolf entwickelt im Team des Fachzentrums Spiritualität im Bistum Limburg entsprechende Formen einer Spiritualität, die Menschen gut tut und sie in ihrer Mitte berühren kann.
Ein Beitrag von Klaus Hofmeister. Und Würzburg, die Gastgeberstadt des 104. Katholikentags, was erwarten die Veranstalter und was hat die Stadt in den kommenden Tagen für die Teilnehmenden zu bieten? Antje Dechert schaut voraus.
Mit Würzburg haben sich die Veranstalter vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen katholischen Hotspot ausgesucht, zumindest architektonisch. Neben dem Kiliansdom prägen viele Kirchen und Klöster das Stadtbild. Das Zentrum nennen die Würzburger liebevoll Bischofshut. Aber inzwischen sind nur noch 35% der Bürger Mitglied in der katholischen Kirche. 2012 war das noch die Hälfte aller Würzburger.
Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
Der Grundgedanke ist ja prinzipiell nicht schlecht. Wie das die Kirche hält, ist für mich zu veraltet. Also ich möchte, dass die eigentlich frischer wird. Zum Beispiel, dass jetzt auch eine Frau eine Pastorin werden kann oder sowas.
Ich werde zu wenig abgeholt für die Probleme, die man wirklich hat, ne? Mit den Kriegen, mit der Gesellschaft, die sich verändert.
Genau darum soll es nun beim Katholikentag in Würzburg gehen, um das, was die Kirche zu den aktuellen Herausforderungen zu sagen hat und um gesellschaftlichen Austausch, sagt Sabrina Frenkel, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Katholikentags.
Hab Mut, steh auf, ist ja unser Leitwort. Sich mutig in die Gesellschaft einzubringen. Demokratie ist uns ein ganz wichtiger Punkt, eben sich mit demokratischen Mitteln für unsere Werte der Gesellschaft einzusetzen. Der Klimawandel ist natürlich weiterhin Thema bei uns und wie wir einfach nachhaltig wirtschaften können.
In Zeiten von Krieg und Krisen soll vom Würzburger Katholikentag ein Zeichen des Zusammenhalts und der Ermutigung ausgehen, hofft auch der Würzburger Bischof Franz Jung.
Ich glaube, viele Menschen haben so gefühlt resignative Wahrnehmung. Ne? Die Großen teilen die Welt unter sich auf, ne? Man kann überhaupt gar nichts machen. Ein amerikanischer Präsident, ein russischer Präsident, die schalten und walten, wie sie wollen. Man sitzt da irgendwie hilflos daneben. Dann so das Gefühl, es geht irgendwie alles bergab und es ist alles furchtbar. Einfach zu sagen, nee, ist es nicht. Es gibt Hoffnungsorte.
Der Würzburger Bischof wird zum Auftakt des Katholikentags am Mittwochabend einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Würzburger Residenzplatz halten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder werden dabei sein. Auch viele andere Spitzenpolitiker und Prominente kommen zum Katholikentag. Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Jugendlichen über deren Zukunftsfragen sprechen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, debattiert auf einem Podium zum Thema Aufrüstung. Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist zu Gast. Entertainer Harald Schmidt spricht über Wege raus aus der Depression. Und ein weiteres großes Thema ist Bischof Franz Jung persönlich wichtig.
Die Frage ja auch Abgrenzung gegen rechts. Was heißt das? Wie geht das überhaupt?
Rund 1000 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es neben Diskussionsrunden und Gottesdiensten Konzerte, Ausstellungen und Mitmachaktionen. Sabrina Frenkel von der Geschäftsführung.
Knallblech, eins meiner persönlichen Highlights zum Beispiel, ist so eine ganz, ganz junge Brassband, die irgendwie Beats mitbringen aus Bonn. Die Nacht der Lichter ist auch immer schön. Im Dom kommen dort die Brüder aus Taizé und machen so ein Taizé-Gebet. Dann hat man im Prinzip den ganzen Dom mit Kerzen erleuchtet.
Daneben werden in Würzburg wie immer auf Katholikentagen auch kirchenpolitische Themen im Fokus stehen. Die Missbrauchsskandale werden gleich mehrfach aufgegriffen. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Kirche selbst Aufarbeitung leisten kann oder staatliche Intervention braucht. Und auch über die Reformbeschlüsse der deutschen Katholiken wird nachgedacht. Wie geht es weiter in der Frage nach Mitbestimmung, nach der Rolle der Frau oder der Segnung von homosexuellen Paaren? Die meisten Veranstaltungen finden im Würzburger Zentrum statt. Der Katholikentag wird dort nicht zu übersehen sein.
Antje Dechert berichtete.
Und das war Vertikal Horizontal, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am kommenden Sonntag hören wir uns wieder, dann aus Würzburg mit einem Mitschnitt einer Veranstaltung des Katholikentags. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein. Mein Name ist Florian Breitmeier. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.